Aber Gott hat sie dann über den Tellerrand geschubst. Und so ist das Evangelium dann gelaufen nach Samaria, sofort weitergegangen in die heutige Türkei und so weiter. Und hat die Umgebung auf den Kopf gestellt. Wie die Urgemeinde lebte, diente und wirkte. Wenn wir von der Gemeinde sprechen, dann erlaube ich mir zuerst mal folgende Frage. Was haben wir für ein Bild von der Gemeinde Jesu? Und wie identifizieren wir uns im Alltagsleben mit der Gemeinde von Jesus? Ein sensationeller Ausdruck, den man gerne überliest, finden wir in Matthäus 16, 18. Da sagt Jesus, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde, wer? Ich, Jesus, der Auferstandene, meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als er. Wer sagt da Halleluja dazu? Jesus bezeichnet sich als der Chef der Gemeinde, als der Herr, als der Boss, als derjenige, der sagt, was läuft. Und er gibt hier sein Ehrenwort, sein persönliches Wort, dass er eigenhändig sich darum kümmern wird, dass seine Kirche, seine Ekklesia, seine Herausgerufene gebaut wird. Auch wenn die Menschen in der heutigen Zeit zum Teil nicht mehr daran glauben. Jesus hat gesagt, er baut seine Gemeinde und wenn er das gesagt hat, dann wird er das tun. Halleluja. Es gäbe viel zu berichten über die Gemeinde. Das Neue Testament bezeichnet die Gemeinde als Leib. Da haben wir gesprochen darüber, als Familie, als Herde, als Hausgemeinschaft, als Tempel und so weiter. Aber Jesus hat noch ein ganz spezielles Prädikat, eine besondere Einstellung, eine besondere Leidenschaft zu seiner Gemeinde. So spricht zum Beispiel die Offenbarung von Jesus als dem Bräutigam, der auf seine Hochzeit wartet. Wir haben zwei hier, die auf ihre Hochzeit warten. Wie fühlt sich das an? Gut, Halleluja. Und seine heiß erwartete Braut ist die Gemeinde. So sieht das Jesus. Sein Herz, ich sag's euch, brennt mit Leidenschaft für seine Braut. Oh, als ich die Tina kennengelernt habe, ich sage es nicht. Jesus hat Leidenschaft für seine Gemeinde. Er hat einen Preis für sie bezahlt. Einen unglaublich hohen Preis. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass er sie liebt, leidenschaftlich liebt. Und deswegen hat er versprochen, sie im Fokus zu behalten. Er hat versprochen, dass sie deswegen unbezwingbar sein wird. Er hat ihnen deswegen auch einen würdevollen, klaren Auftrag gegeben. Und er hat 100% klare Vorstellungen, wie er seine Braut auf diese Hochzeitsfeier vorbereiten möchte. Und wir tun gut, wenn wir seine Ratschläge, die Ratschläge des Bräutigams, einfach uns zu Herzen nehmen. Ich möchte zusammenfassend sagen, Jesus identifiziert sich hundertprozentig mit seiner Braut. Er hat seine Augen leidenschaftlich auf sie gerichtet und hat sie ganz glasklar im Fokus. Frage: Wie sehen wir die Gemeinde? Seine Braut. Haben wir so irgendwie so eine ältere, verrumpfelte Braut vor Augen? Identifizieren wir uns mit der Gemeinde Jesus, wie Jesus das auch tut? Und sind wir auch so leidenschaftlich engagiert, hingegeben für seine Gemeinde, wie Jesus das ist? Falls das nicht ganz so ist, Frage, könnte es sein, dass unser Bild, unsere Vorstellung von der Gemeinde vielleicht halt nicht ganz das gleiche ist, wie die von Jesus, der mit Leidenschaft über seine Braut wacht. Ich sage euch etwas, Jesus will uns sein die Augen öffnen, dass wir die Gemeinde so sehen, wie er sie sieht. Er will uns die Augen öffnen. Und er sieht die Gemeinde als eine herrliche Jungfrau. Und wenn wir solche geöffneten Augen haben, wenn das geschieht, dann glaube ich, wird dieselbe Leidenschaft in unserem Herzen pochen, wie die von Jesus für seine Frau. Und vielleicht müssen wir ganz neu die Vision entdecken, die biblische Vision, die Vision von Jesus, die Jesus für seine Gemeinde hat und immer hatte. Wir reden über die Urgemeinde. Und das gemeinsame Leben, das gemeinschaftliche Dienen der Urgemeinde hat ganz offensichtlich fasziniert. Es hat funktioniert, es hat angesteckt. Und wie das genau gegangen ist, das schauen wir heute eben ein bisschen an. Wir werden ganz kurze Blicke in die Kirchengeschichte tun. Und wir sehen dann leider, was da verloren gegangen ist. Und was es gilt, wieder ganz neu zu entdecken und zu beleben. Wie hat das Volk damals die frisch gebackene Gemeinde wahrgenommen? Kleines Bibelstudium, Apostelgeschichte 2,47. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Halleluja! Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen. So haben die Leute die Gemeinde wahrgenommen. Apostelgeschichte 5,12. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von jenen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, an Jesus, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Und die Gemeinde, sie wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und Apostelgeschichte 4,32, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz. Und eine Säge. Wow, das war spannend, der Gemeinde zu begegnen, oder? Gibt uns die Bibel einen Eindruck, wie das zahlenmäßig ausgesehen hat? Jawohl, die Bibel ist ein exaktes Buch. Apostelgeschichte 2,41. Und es wurden etwa 3000 Säge hinzugetan. Ja, Halleluja. 2,47, der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, 4,4, und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5,000. Wir sind erst im vierten Kapitel. 5,14, und immer mehr wurden hinzugetan, 6,1, in jenen Tagen aber als die Zahl der Jünger wuchs, als wäre sie noch nie gewachsen, oder? 6,7, die Zahl der Jünger mehrte sich sehr zu Jerusalem, auch eine große Zahl von Priestern wurden dem Glauben gehorsam. Nicht schlecht, oder? Ist das aufgefallen oder nicht? Jawohl. Wieso wissen wir das? Weil da gab es viele ganz wiffe Leute schon. Der Josephus, einer der renommiertesten Kirchenschreiber oder Geschichtsschreiber dieser Tage, notierte, dass in jenen Tagen zu Jesu Zeit etwa 6000 Pharisäer in ganz Palästina lebten. 6000! Und jetzt in Jerusalem, Hunderte und Tausende kamen zum Glauben. Das war nicht etwas, das war unglaublich. Das waren unglaubliche Dimensionen. Und da kommt jetzt die Frage von mir. Ja, wieso ist die Gemeinde so gewachsen? Gab es da vielleicht eine Belohnung, wenn man Mitglied geworden ist in der Gemeinde, dass so viele sich anschließen wollten, zu Tausenden? Von der Geschichte mit dem Blindgeborenen aus Johannes 9 wissen wir, ich lese aus dem 22. Vers, denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Mit anderen Worten, jeder Jude, der von der Synagoge zur Gemeinde wechselte, wurde augenblicklich aus der Synagoge ausgeschlossen. War das schlimm? Einerseits schon. Aber wisst ihr, was das Tragische war? dem Ausschuss aus der Synagoge hatte das Volk auch die AHV verloren. Die Altersversorgung wurde von der Synagoge organisiert. Mit anderen Worten, die Leute haben gesagt, Gemeindemitglied, juhe! Und AHV, ade. Und doch sind sie gekommen. Zu Hunderten und zu Tausenden haben sich der Gemeinde mit Begeisterung angeschlossen. Das Leben der Urgemeinde muss überzeugt haben. Wie hat das Leben ausgesehen der Urgemeinde? Apostelgeschichte 2,46. Einmütig, mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von Trauer geprägt. Nein, von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Da war Leben und Freude drin. Die Gemeinde hat sich im Tempel getroffen als große Schar, wo sie von den Aposteln gelehrt worden war. Sie haben Predigten dort gehört. Sie haben zusammen Gott gelobt und ihn angebeten. Und diese riesige Säulenhalle da, diese Salomonenhalle, die hatte keine Fenster. Die hatten so Säulenbogen und offene Fenster. Und dieser dynamische Lobgesang von 2.000, 3.000, 4.000 Leuten, wow, da konnte man hören. In ganz Jerusalem bis auf den Berg, da auf den Olivenberg. Halleluja. Weißt du, wie gewaltig, oder? Das ist das Erste, was wir sehen. Aber das Zweite, was wir sehen hier, ist, dass die erste Gemeinde sich organisiert hatte in kleinen Lebensgruppen. Und das eigentliche Gemeindeleben eindeutig hat in den Häusern stattgefunden und nicht in diesem Tempel. Das wäre logistisch gar nicht möglich geworden. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Wow! Das damalige Leben, viel anders noch als heute, spielte ganz gewaltig ab in den Privathäusern. Sie haben sich in diesen Lebensgruppen zu lebendigen Lebensgemeinschaften entwickelt, zusammengeschlossen. Und sie haben das Leben miteinander geteilt, wirklich geteilt. Sie haben gegessen miteinander, sie haben das Abendmahl gefeiert. Sie haben Jesus gefeiert, was er für sie am Kreuz getan hatte. Da gab es viel Gemeinschaft. Da hat man sich praktisch gegenseitig geholfen im Alltagsleben, in den Arbeiten, war vielleicht noch ein bisschen einfacher als heute auch. Aber diese Hauszellen, dieses Treffen in diesen Häusern, da wurde ein Umfeld geschaffen, wo Jüngerschaft gelebt wurde, wo Geistesgaben praktiziert wurden und ausgelebt worden waren. Es war ein natürlicher Evangelisationsstil. Die Nachbarn wurden erreicht, ganz offensichtlich. Dann haben sie es ein bisschen übertrieben, oder? In der gegenseitigen materiellen Hilfeleistungen, da haben sie ganz klar übertrieben, sodass viele Theologen wahrscheinlich mit Recht behaupten, dass die Gemeinde deswegen verarmt ist. Da haben sie ein bisschen zu viel Liebe einfach geübt. Aber macht nicht, es hat funktioniert und angesteckt. Auf jeden Fall lebte diese Jüngerschaft und diese Evangelisation ganz praktisch, wie Jesus das den Jüngern aufgetragen hatte. Sie haben sich also zu diesen lebendigen Lebensgemeinschaften entwickelt, wo Alltagsleben, nicht Theologie, Alltagsleben miteinander geteilt worden ist. Nebenbei, wir machen heute kein Bibelstudium, aber nebenbei möchte ich doch sagen, dass in der Apostelgeschichte wir immer wieder lesen, dass die Gläubigen sich damals in den Häusern getroffen hatten, obwohl es in diesen betreffenden Städten ganz klar Gemeinden gab. Apostelgeschichte 12,12 Jerusalem, Apostelgeschichte 20,20 Ephesus. Und dass die Theologie da auch noch ein bisschen Raum hat. Auch in den Briefen des Apostel Paulus werden uns immer wieder Gemeinden beschrieben, die sich in Häusern getroffen hatten. Zum Beispiel Römer 16,4, 1. Korinther 16,19, Kolosser 4,15 und so weiter. Und in diesen Lebensgruppen wurden das praktiziert, was wir in den neutestamentlichen Briefen über das Wesen der Gemeinde lesen. 1. Korinther 26. Wenn ihr zusammenkommt, so hat wer? Der Pastor. Nein, jeder von euch etwas zur Erbauung. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. 1. Petrus 4,10. Das sind Bibelstellen, die ganz eindeutig das Gemeindeleben der ersten Christen beschreiben, welches damals in den Lebensgruppen ausgelebt wurde. Das sind Bibelstellen, die sprechen vom Gemeindeleben in diesen Lebensgruppen. Wieso weiß ich das? Weil es offensichtlich ist. Hätten die Jerusalemer Gemeinde, wie wir sie in Apostelgeschichte 4 lesen, mit 5000 Mitgliedern ihren Gottesdienst so gefeiert und hätte jeder auch nur 2 Minuten bekommen, für das auszuleben, ohne Predigt und ohne Lobpreis wäre der Gottesdienst 7 Tage gegangen. Und deswegen ganz klar Bibelstellen, die das Gemeindeleben in den Häusern einfach skizzieren. Das Leben der Urgemeinde hat funktioniert, überzeugt. Es hat angesteckt. Ich möchte fragen, woher hatte die Urgemeinde diese Idee von diesen dynamischen Lebensgruppen? War das eine Inspiration des Heiligen Geistes? Die hatten ja noch nie eine Gemeinde gebaut. Woher kam die Idee? Eine andere Frage. Wie hat Jesus seine Jünger vorbereitet und ausgebildet, die eines Tages die Gemeinde gründen und leiten sollte? Wir kennen den Jesus, oder? Wow! Der konnte problemlos Tausende von Menschen begeistern und anziehen. Beeinflussen. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat einen anderen Weg gewählt. Er zog es vor, 3 Jahre lang seinen Dienst hauptsächlich in 12 Menschen, ausgesuchten Personen zu investieren. Das war seine Lebensgruppe. Ecco, woher der die Idee kam. Jesus hat mit diesen 12 sein Leben geteilt. Er hat sie gelehrt. Er hat ihnen Anschauungsunterricht gegeben, ganz viel Anschauungsunterricht. Und wenn sie es gar nicht begriffen haben, hat er es ihnen vorgemacht, zum Beispiel die Fußfüße gewaschen, oder? Die haben gesehen, wie der Meister geschlafen hat. Wann? Wie er gebetet hat. Wann er gebetet hat. Sie wurden gelehrt, wie man prophetisch dient, wie man für Kranke betet. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Ich sage euch eines, Jesus hat mit Absicht dieses Lebensgemeinschaftsprinzip ausgewählt, um damit seine Jünger zu prägen und sie auf ihre kommenden Aufgabe einmal die Gemeinde zu gründen vorbereitet. Amen. Das haben sie in sich gehabt. Und wir sehen aus der Kirchengeschichte, dass dieses Gemeindemodell, das auf den Lebensgruppen basiert, das hatte dann nach der Geburt der Gemeinde sofort funktioniert und sich sofort bewährt. Bei der Jüngerschaft der Hunderten, der Tausenden von Neubekehrten, bei der Evangelisation, bei der Multiplikation. Nebenbei auch ein Einschub. Wer waren diese Jünger, oder? War das ein Dream Team, so ein richtig die Besten der Besten, oder? Ich hätte sie nicht ausgewählt. 2 Donnersöhne mit einem Temperament. Herr, Feuer vom Himmel, oder? Weißt du, Jesus hat keine grauen Haare bekommen, aber hätte mich aufgeregt, oder? Einfachen Fischer, die haben nicht mal schreiben können, die haben nichts begriffen. Jesus, was möchtest du uns lernen? Ein Zelote, so ein extremer Freiheitskämpfer, der auch mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist. Und dann hat Jesus noch den Matthäus, den verrufenen Zöllner, ausgewählt. Was für eine Reputation für seine Gemeinde. Aber Jesus hat es voll im Griff gehabt. Amen. Wow. Wie sind sie aufgefallen? Apostelgeschichte 4,13. Als aber die religiösen Leute die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien, das gefällt mir, unkundige, einfache Menschen seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Die waren in der LG, in der Lebensgruppe von Jesus. Und das hat den entscheidenden Momentum gebracht, Halleluja. Das hat also funktioniert, das Leben der Urgemeinde. Es hat angesteckt. Und jetzt schauen wir ein bisschen in die Kirchengeschichte. Und vielleicht schockiere ich euch damit, oder? Leider hat die Kirche schon in sehr frühen Jahren ganz böse Fehler gemacht, dass die Gemeinde gewaltig abgebracht hat von dem originalen Kurs der Gemeinde, von diesem Drive, von dieser originalen Lebensweise der Urgemeinde. Und ich möchte zeithalber nur einen einzigen Grund wenigstens kurz streifen, dass uns die Augen geöffnet werden. Bereits 110 Jahre nach Christus, ihr habt richtig gehört, 110 Jahre nach Christus, war die Gemeinde schon in dem bürokratischen Denken drin, dass der Bischof Ignatius von Antiochien Folgendes formuliert hat. Er hat gesagt, dort wo der Bischof ist, dort ist die Gemeinde. Anders ausgedrückt, nur wenn der Bischof beim Abendmahl dabei ist, dann ist das Abendmahl gültig. 110 Jahre nach Christus. Klammer auf. Damit hat er bereits den ersten Ansatz für das Papsttum gestiftet. Klammer zu. Aber damit wurden die Hauptweichen zum Einmannsystem in der Kirche gestellt. Und später wurden dann die Priester von den eben sogenannten Laien getrennt. Es gab also eine Spaltung zwischen dem Fußvolk und der Elite, der Spezialisten. Viele Konsumenten und fast keine Diensthabenden. Und das obwohl das Neue Testament so unmissverständlich vom Priestertum jedes einzelnen Gläubigen spricht. 110 Jahre nach Christus. Der Dienst, den Jesus dem Leib so klar gegeben hatte, wurde nun einigen wenigen Profis übertragen. Es wird einem gerade trümmig, wenn man auf das Bild sieht, oder? Das Gemeindeleben wurde immer mehr limitiert auf einen anonymen Gottesdienst in immer kälteren und größeren Kirchengebäuden. Und so haben die Gläubigen bald gelehrt, sich zurückzulehnen und sich von den Profis, von einer professionellen Elite bedienen zu lassen. Der arme Pastor, der arme Kerli, oder? Der musste viele, viele Programme einführen und sie am Leben erhalten. Er war hoffnungslos überfordert mit der Betreuung der einzelnen Gläubigen. Ja, logisch, oder? Die Gläubigen lernten sich nicht mehr gegenseitig zu dienen. Sie lernten sich nicht mehr gegenseitig aufzuerbauen. Sie blieben deswegen schwach im Glauben, weil es keine konstante Betreuung gab, weil es keine konstante Auferbauung, persönliche Auferbauung mehr möglich war in diesem System. Und so wurden immer weniger Personen involviert in dem eigentlichen Dienst und viel schlimmer noch im eigentlichen Auftrag der Gemeinde. Der Generalauftrag Jesu an seine Gemeinde von Jüngerschaft und Evangelisation ist fast auf der Strecke geblieben. Resultat? Die Salzkraft der Kirche ist quasi auf Null gegangen. Oder die Effizienz der Kirche ist praktisch weggegangen. Ja, wenn diese Woche in der Lonza nur noch 10 Personen arbeiten würden, dann wäre Ende Woche auch Ende Feuer, oder? Ist ja logisch. Aber genau das ist geschehen mit der Kirche. So hat sich die Kirche weit entfernt vom ursprünglichen Konzept, von der Vision, die wir in der Bibel finden und wie sie die Urgemeinde ausgelebt hatte. Ich sage nochmals etwas. Unser Kirchenverständnis, das auch uns als Freikirche trägt, hat eine Tradition von 2000 Jahren. Ich sage es euch, es ist uns noch bis in die Knochen hinein implantiert worden. Wie ist es weitergegangen mit der Kirche? Da kam die Reformation und später die Heiligungsbewegung. Es wird spannend, wenn ihr das studiert dann in der Bibelschule. Wow! Und in dieser Zeit der Reformation wurde Gott sei Dank viele bösartige Fehler der Lehre aufgedeckt. Gott sei Dank. Solo gratia, Herr. Solo fede, so Christus. Aber es wurde sehr, sehr wenig über die Gemeindestrukturen nachgedacht und man hatte die bestehenden Traditionen einfach so übernommen. Und dann in den nächsten Jahrhunderten hat die Kirche immer wieder gewaltige Erweckungen gesehen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wesley, Whitfield, Hunderte, Tausende haben sich bekehrt. Aber in wenigen Wochen und Monaten ist dieses Geisteswirken wieder flachgelegt worden. Wieso? Weil die Organisation der Kirche völlig falsch war und nicht funktionieren konnte. Klammer auf, nebenbei, die Erweckung, die weitaus am längsten angehalten hatte, einige Jahrzehnte, war die Erweckung der Methodisten. Jahrzehnte, erfolgreich angehalten, neue Jünger gemacht, evangelisiert. Wisst ihr wieso? Die hatten sich organisiert. Wesley hatte das im Griff gehabt, in so einer Art Kleingruppenstruktur. Ich weiß nicht, ob du und ich dort gewesen wären. Da musstest du dich jedes Jahr eine Prüfung machen. Da musst du einander die Sünden bekennen. Das war ein bisschen Strub. Aber die waren organisiert. Und deswegen hat diese Erweckung mit Abstand alle übertroffen. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, Menschen die beste Botschaft aller Zeiten zu erzählen. Und sie leben zu lernen, wie Jesus gelebt hatte. Frage, hat Jesus uns einen Auftrag gegeben, den wir nicht erfüllen könnten? Kann nicht sein. Aber wenn wir noch heute den Auftrag haben, hätten, wir haben ihn, das Evangelium zu verkünden, um Menschen zu Jüngern zu machen, dann bräuchten wir eine ganze Armee von Pastoren, von Evangelisten. Und das war immer schon die Idee von Jesus gewesen. Auch wenn nicht alle Pastoren und Evangelisten heißen. Aber was hat Jesus gesagt? Ich baue meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht aufhalten können. Halleluja. Und er tut es. Wir haben keine Zeit, in diese Dinge hineinzuschauen. Aber seit 50, 60 Jahren geschieht etwas in der Kirchengeschichte. Das haben wir in 2000 Jahren nicht annähernd erlebt. Nicht annähernd. Da gibt es Gemeinden, die explodieren. Da bekehren sich Hunderte und Tausende Leute. Hier ein paar Beispiele. Die Gemeinde in Korea, Yeouido-fu Gospel Church, die Mission Charismatica International in Bogota, zum Teil 50.000 Hauszellen. Kensington Temple in London, die Church. Einige sagen, es ist mehr ein evangelistisches Werk als eine Gemeinde. Hauszellen. BGG Stuttgart, die größte Gemeinde von Peter Wenz. Hauskirchen, Hauszellen. CCP Zürich, die Gemeinde in Palermo, wo wir schon waren. Baut, möchte jetzt ein Gebäude für 6.000, 7.000 Leute bauen. Ganz klar strukturiert in Hauszellen. Ein anderes Beispiel, dass wir ein bisschen persönlich werden. Happy Church auf den Philippinen. Tina und ich waren da 2,5 Monate. Da waren wir noch jung, oder? Noch jünger, jawohl. Die Gemeinde ist in 8 Jahren von 8 Personen auf 2000 gewachsen. Und sie hat 40 Tochtergemeinden gegründet, viele von ihnen mehr als 100 Leute. Wow, das war ein Weihnachtsabend. Jetzt haben sich Hunderte von Menschen bekehrt. Sie kamen nach vorne, die Hauszahlleiter haben sie begrüßt, nach 2 Tagen besucht. Und wir haben viele dieser Hauszellen besucht. Und das ist das Geheimnis dieser Hauszellen, dieser Gemeinde. Die Leute werden integriert, erleben Jüngerschaft, Vaterschaft, Mutterschaft, beginnen zu evangelisieren, zu dienen. Und die Gemeinde wächst und wächst und wächst. Da könnten wir noch ein paar lustige Dinge erzählen, machen wir aber nicht, oder? Das war eine Gemeinde, wo wir, eine Taufe, wo wir dabei waren. Wow, du bekommst Muskelkater, die Leute ins Wasser zu tauchen. Halleluja! Das ist nicht eine neue Welle, die Gott da schenkt, sondern ein Zurückkehren zu dem Gemeindemodell der Urgemeinde. Nur, dass wir uns nicht falsch verstehen, es ist nicht, dass du einfach eine andere Struktur nimmst und dann hast du den Segen. Jesus ist der Grund für die Erweckung. Die Liebe zu ihm, die Liebe zu seinem Wort. Aber ich hoffe, wir haben verstanden mit meinen Ausführungen. Es geht auch darum, zu studieren, wie das Gemeindekonzept aussieht vom Neuen Testament und wirklich darum zu beten, dass wir da hineinkommen. Wow. Und deswegen sind Lebensgemeinschaften so wichtig. Auch wenn wir noch nicht ganz verstanden haben, wie wir die in die Praxis umsetzen, oder? Aber für uns als CCP sind diese Lebensgemeinschaften unglaublich wichtig und wir wünschen, dass noch viele geboren werden. Halleluja. Es ist so. Die Zeiten haben sich geändert. Der moderne Lebensstil hat sich geändert. Wir können uns nicht mehr jeden Tag hier treffen. Wir können uns nicht mehr jeden Tag hier treffen in den Hauszellen, wie das die Urgemeinde gemacht haben. Die Leute waren auch geografisch viel enger aufeinander. Das hat geholfen natürlich. Aber wenn wir wollen, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten, dann bleibt uns immer noch viel Zeit und Möglichkeiten übrig, ein solches Leben anzustreben, wie die Urgemeinde das gelebt hat. Amen. Wieso? Weil Jesus sich nicht verändert hat. Amen. Weil sein Auftrag sich nicht verändert hat zur Evangelisation, zur Jüngerschaft. Weil seine Verheißungen sich nicht verändert haben. Weil seine Berufungen nicht aufgehört haben. Und dafür haben sich in dieser modernen Zeit viele Dinge entwickelt, die uns auch helfen können in der Gemeindearbeit. Was bei den ersten Christen eine Selbstverständlichkeit war, möchten auch wir anstreben. Was waren die Charakteristiken der ersten Gemeinden? Es war selbstverständlich, dass ein Neubekehrter zuerst in eine geistliche Familie kam. Das war selbstverständlich. Der wurde integriert. Jeder Einzelne war enorm wichtig und gefragt. Jeder Einzelne bekam durch die Integration in eine Elge den Kontakt zu einer geistlichen Vater, zu einem geistlichen Mutter. Er wurde automatisch eingespeist in den Jüngerschaftsprozess. Er lernte zu beten. Er lernte seine Gaben herauszufinden und zu dienen. Er lernte, wie man ganz natürlich über Jesus sprach, über das, was er gemacht hatte. Er wurde gefördert, geistlich zu wachsen. Babys sind wunderschön, Amen. Oh, ich bin verliebt in Babys. Halleluja! Aber wenn ein Baby nicht wächst und nach 10 Jahren du ihm noch die Windeln wechseln musst, haben wir ein Problem. Förderung, Wachstum, selber fähig, Menschen zu begleiten. Das ist eigentlich die simple Idee von einer geistlichen Familie, von einer Lebensgemeinschaft. Und was bei den ersten Christen eine Selbstverständlichkeit war, das möchten wir anstreben. Und deswegen steht auch auf unserem Visionsblatt, jedes Gemeindeglied wird ermutigt, verbindlich einer Elge anzugehören. Weil wenn das nicht ist, ist auch die Betreuung fast nicht möglich. Und so steht in diesem Visionsblatt auch Lebensgemeinschaften sind geistliche Familien, die sich zu lokalen, verbindlichen, wohltuenden Lebensgemeinschaften entwickeln sollen, wo viele Aspekte des Alltagslebens auch immer wieder unter der Woche in verschiedenen praktischen Bereichen miteinander geteilt werden können. Sie stellen sicher, dass jede Person praktische Betreuung erfährt und bietet für die Auslebung der lebensnahen Jüngerschaft eine ideale Plattform. Mit anderen Worten, ein Treffen einer LG ist eigentlich kein Gottesdienst in einem Privathaus, sondern ein Inspirationsmoment für dieses Gemeinschaftsleben. Das ist eigentlich das, was wir anstreben, auch wenn das in der Praxis manchmal ganz schwierig ist umzusetzen. Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht alles eins zu eins ausleben können wie die erste Gemeinde. Aber ich sage es euch, ich habe auch in der Gemeinde, in der Schweiz, viele dynamische, ansteckende, faszinierende Lebensgemeinschaften kennengelernt, die gewachsen sind, die sich multipliziert haben. Wow! Ich sage euch ein Geheimnis. Das waren nicht die Lebensgruppen, wo am schönsten gebetet worden ist. Die schönst formulierten Gebete. Das waren nicht immer die besten Theologen. Aber es waren Menschen, die haben miteinander das Leben geteilt, ganz praktisch. Einander die Kinder gehütet. Jemand war im Stress, hat die andere Familie gekocht, die anderen sind zusammengekommen. Völlig easy und locker und cool. Praktische Arbeiten verteilt. Jemand konnte Steuererklärungen ausfüllen. Hat jemand davon profitiert? Einander gedient in praktischen Belangen. Und vor allem, die haben Feste gefeiert. Ein Geburtstag, evangelistische Events veranstaltet. Ganz natürlich und locker, nicht aus Stress, nicht aus Programm. Wow. LG-Zusammenkünfte, das soll das Inspirationsmoment sein, dieser Lebensgemeinschaften. Und eigentlich gibt es kein fixes, starres Programm. Das streben wir wirklich nicht an. Es gibt bewährte Programmblöcke. Aber eigentlich ist die Idee, dass der Leiter des Abends abspürt, was ist heute dran? Und vielleicht kommt jemand rein mit Tränen in den Augen. Und dann gibt es kein zweistündiges Bibelstudium, hoffentlich. Sondern dann wird gebetet für diese Person. Amen. Und das ist so ein bisschen die Idee, einfach das Leben zu teilen, Freude miteinander zu teilen, reinzuteilen. Bewährte Programmbrücke ist der Austausch und das Gebet, die persönlichen Zeugnisse. Das ist das Wichtigste. Wir nehmen Anteil. Wir nehmen uns Zeit, wo wir Gott suchen und ihn anbeten. Wow, wo wir sagen, Herr, wir haben gehört diesen Sonntag über Vergebung, aber wie setzen wir jetzt das um Himmels Willen um? Und Gottes Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Amen. Es ist wie ein Hammer. Es kann Neues aufbrechen lassen. Und deswegen brüten wir in den Hausungen über diese Dinge. Soziale Komponente ganz wichtig. Abwechslung wichtig. Ja. Meine Zeit läuft ab. Ich möchte kurz sagen, der LG-Leiter verrichtet einen pastoralen Dienst. Er ist der verlängerte Arm des Pastors. Er macht das, was der Pastor tun sollte. Wow. Und wird hoffentlich von ihm auch ein bisschen betreut. Aber die LG-Leiter sind keine Alleinunterhalter. Und in den Hauszählen, wo das so abläuft, wo der LG-Leiter alles macht, da ist Zeit, ihn abzusetzen. Amen. Okay. Es gibt noch viel Anleihen zu nehmen. Wir versuchen besser zu werden, praktischer zu werden. Aber wir fixieren das Ziel ganz neu. Und ganz kurz zum Schluss noch. Wenn wir heute vom Leben der Urgemeinde reden, dann müssen wir noch einen Moment von dem gemeinsamen Gebetsleben sprechen. Weil das war etwas Faszinierendes. Wir haben schon gelesen in Apostelgeschichte 2, da gab es vier Dinge, die das Leben der Urgemeinde geprägt hatte. Und eines davon war das gemeinsame Gebet, steht schwarz auf weiß. Apostelgeschichte 3,6, da wird ein Gelähmter geheilt vor dem Tempel. Und wie wird das eingeleitet? Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinaus. Alltagsleben der Urgemeinde. 3 Uhr Nachmittag. Gemeinsames Gebet. Jeden Tag, Halleluja. Kein Wunder ist dort die Post abgegangen. Amen. Und um euch zu zeigen, dass das gar nicht so langweilig war, dieses Gebet, haben wir ein Mustergebet in Apostelgeschichte 4,23. Da wurden die Apostel eingelocht, kamen hinaus und dann lesen wir. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu der versammelten Gemeinde und erzählten dort, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Darauf beteten alle miteinander, einmütig zu Gott, alle miteinander. Herr, du hast Himmel und Erde und Meer geschaffen und alles, was da lebt. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, gib uns deinen Diener und Dienerin die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei, streck deine Hand aus, heile Kranke und lass staunenderregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen, bevollmächtigten Jesus. Halleluja! Da ist niemand eingeschlafen, oder? Und am Schluss steht, als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Und wir beten nur alle 2 Wochen. Aber es wäre krass, wenn das bei uns geschieht. Die Erde bebt, wenn wir beten. Und du wärst nicht dabei. Wenn du dabei sein möchtest, dann klink dich ein. Halleluja, ich muss zum Ende kommen. Was haben wir für ein Bild von der Gemeinde Jesu? Wie identifizieren wir uns im Alltagsleben mit ihr? Ich sage euch, ich sage mir, Gott möchte uns die Augen öffnen, dass wir seine Braut sehen, wie sie Jesus sieht. Und wenn das geschieht, da wird dieselbe Leidenschaft entfacht werden für seine Braut, wie Jesus sie hat. Vielleicht müssen wir ganz neu diese Braut entdecken. Das Bild dieser Braut entdecken. Ich möchte dich ermutigen für diese Woche. Sprich doch mit Jesus mal über seine Braut. Sprich doch mit ihm mal, wie er sie sieht. Frag ihn, wo es vielleicht da und dort etwas gibt, wo du vielleicht auch eine andere Einstellung, einen anderen Blickwinkel bekommen musst. Jesus fährt voll ab für seine Braut. Amen. Und er bereitet sie zu. Und die Gemeinde hat jämmerlich versagt. Aber Jesus liebt seine Gemeinde. Und er hat seiner Gemeinde alles gegeben, dass sie voll Power sein kann. Er möchte ihre Runzeln und Flecken wegtun. Halleluja. Denn er freut sich auf diesen Tag des Hochzeitsfestes. Halleluja. Herr, ich möchte dir danken heute Morgen, dass du gesagt hast, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden können. Halleluja. Herr, ich bete für mein Leben. Ich möchte lernen, die Gemeinde zu sehen, wie sie du siehst, Herr. Du hast dich aufgegeben für die Gemeinde. Du verzehrst dich in deinem Herz für die Gemeinde. Herr, gib mir die Gnade, dass ich mit deinen Augen sehen kann. Gib mir diese Augensalbe, die ich brauche, Herr. Danke, Jesus, dass du uns hilfst, dich, die Gemeinde, so zu sehen, so wie du sie siehst. Und hilf uns als einzelne Elges, Herr, dass wir wachsen. Dass wir lernen, nicht fromm zu sein, sondern dass wir lernen, Leben miteinander zu teilen. Dass wir lernen, Lasten einander gegenseitig zu tragen. Oh, wir danken dir dafür, Herr. Danke von ganzem Herzen. Und lass uns angesteckt werden von diesem Gebetsgeist der ersten Gemeinde, die zusammengestanden ist und miteinander gebetet hat, bis der Boden gebebt hat, Herr. Oh, Halleluja. Oh, danke, Jesus, Herr. Sprich zu uns, wenn wir uns diese Woche mit deiner Braut beschäftigen, Herr. Halleluja. Amen. Ich habe ein bisschen überzogen heute. Tut mir leid. Ich bin ein bisschen entusiasmato, sagt man auf Italienisch. Wir singen noch ein Lied und hin